Guten Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es kein Bild, sondern eine Geschichte. Ihr könnt euch trotzdem zurücklehnen und genießen. Die Abendluft über Rom ist noch warm, als eine Frau an die Tür eines Hauses klopft. Es befindet sich in einer engen Gasse in einem der überfüllten Stadtviertel am westlichen Ufer des Tibers. Transtiberim ist das Arbeiterviertel der Stadt Rom. Das Viertel der Ausländer, der Randgruppen, der Juden und der Flüchtlinge. Phoebe klopft mit einem geheimen Rhythmus an die Tür, der den beiden Bewohnern des Hauses klar macht, dass eine von ihnen vor der Tür steht. Eine von den Geschwistern. Die Tür öffnet sich erst einen Spalt breit, dann wird Phoebe hastig in das Innere des Hauses gezogen. Du bist es, ruft die Hausherrin Priscilla. Endlich. Sie fällt Phoebe um den Hals und nimmt sie dann an der Hand und führt sie in den kleinen Raum mit der Feuerstelle. Dort lässt sich Phoebe erschöpft, müde und aufgeregt auf ein kleines Bänkchen plumpsen. Immerhin hat sie mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt. Von ihrer Heimatstadt Kenchrea nach Rom war sie 9 Tage unterwegs gewesen. Teils in einer Gruppe, teils allein. Und das war riskant. Vor allem für Frauen. Man fand unterwegs selten freundliche Begleiter oder solche, die wirklich Schutz boten. Und das wäre das gewesen, was Phoebe am meisten gebraucht hätte. Nun sitzt sie also endlich in der Küche von Priscillas und Aquilas kleinem Haus. Aquila, Priscillas Mann, stellt eine Schüssel mit Wasser vor sie. Er reicht ihr ein frisches weißes Handtuch. Einen Moment lang schließt Phoebe die Augen und versucht, das Erlebte abzuschütteln. Die gefährliche Reise. Sie taucht ihre Füße in das warme Wasser. Bitte erzähl uns alles, drängelt Priscilla. Aber Aquila wehrt ab. Lass sie sich doch erst mal ausruhen. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis die anderen kommen. Und schon steht ein Tablett mit Brot, Käse und Wein vor Phoebe und sie greift herzlich zu. Es tut so gut, freundlich aufgenommen zu werden. Es tut so gut, in bekannte Gesichter zu schauen. Es tut so gut, bei Geschwistern zu sein. Dann sprechen die drei über Phoebes Reise und über die kleinen christlichen Gemeinden, die sich entlang des Weges überall gegründet haben. Sie sprechen über ihre gemeinsamen Bekannten in Korinth und im nahen Kenchrea. Und vor allem sprechen sie über ihren gemeinsamen Freund Paulus aus Tarsus. Wie geht es ihm denn? Fragt Priscilla. Ach, du kennst ihn ja, wehrt Phoebe aus. Als er gehört hat, dass ich nach Rom reisen muss, hat er sofort nach dem Schreiber Tertius geschickt. Er hat ihm das hier diktiert. Sie nestelt an ihrem Rucksack und bringt eine sorgfältig verschnürte Schriftrolle zum Vorschein. Er hat den Leuten, die hier in Rom dem Messias Jesus folgen, einen langen Brief schreiben lassen. 2 Wochen lang kam Tertius jeden Tag ins Haus des Gaius und sie haben diskutiert und gefeilt und umformuliert, bis Paulus endlich zufrieden war. Phoebe löst einen Papyrusstreifen, der um die Rolle gewunden ist und hält ihn in die Höhe. Hier steht es, an die Geliebten Gottes in Rom. Aber außer uns kennt Paulus jedoch niemanden. Staunt Priscilla und lässt vorsichtig ihre Finger über das raue Papyrus gleiten. Das stimmt, antwortet Phoebe, aber er möchte gerne mit euch wieder und mit den anderen ganz neu in Kontakt kommen. Er plant, irgendwann nach Spanien zu reisen. Und wisst ihr, Rom wäre da eine super Zwischenlandung. Sie rollt die beiden Stäbe ein Stück weit auseinander. Schaut mal, hier stehen eine ganze Menge Grüße, auch an euch und meine Empfehlung. Kannst du es lesen? Priscilla schüttelt traurig den Kopf. Sie kann nicht lesen. Aber Aquila springt ihr bei. Er kneift die Augen ein bisschen zusammen, als er seinen Blick über die vielen kleinen Buchstaben gleiten lässt. Das ist ja... Ja, nickt Phoebe, es ist ein Meisterwerk geworden. Paulus schreibt über so viele verschiedene Dinge. Er erklärt euch ganz genau, was es mit den Menschen macht, wenn sie anfangen, an Jesus Christus zu glauben. Was es mit dem Tod von Jesus auf sich hat. Was mit der Taufe mit uns passiert. Vor allem schreibt er über die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Phoebe verstummt. Sie kennt die über 7000 Worte des Briefes ganz genau. Wie oft hat sie zugehört, wie oft hat sie dabei gesessen, wenn Paulus dem Tertius diktierte, wenn er im Haus des Gaius langsam auf- und abschritt, die Hände auf dem Rücken, den Kopf zu Boden gesenkt. Wie oft hat sie ihn dafür bewundert, wie er mit seinen Worten die Liebe Gottes zu den Menschen zum Ausdruck bringen kann. Als Phoebe satt und aufgewärmt ist, fällt ihr Blick auf eine leicht geöffnete Tür neben der Feuerstelle. Dahinter liegt der große Raum, in dem die kleine christliche Gemeinde in Rom ihre Treffen abhält. Darf ich? Fragt sie und reckt mit dem Kinn in Richtung der Tür. Ihre Gastgeber nicken. Phoebe steht auf, nimmt sich eine Kerze vom Tisch und öffnet vorsichtig die knarzende Tür. Sie geht ein paar Schritte hinein. Rechts steht ein großer Tisch, davor ein paar Schemel und Bänke. An den Wänden die üblichen Vorrichtungen für Fackeln, um den Raum in der Dunkelheit zu erleuchten. Phoebe gefällt der Ort sofort. Er erinnert sie an ihre Heimatkirche in Kenchrea. Sie leitet diese Kirche, sie predigt, sie lehrt, sie beherbergt Menschen. Plötzlich steht Aquila hinter ihr. Ja, hier treffen wir uns jetzt. Nicht mehr am Schabbat in der Synagoge. Es gab Schwierigkeiten, weißt du. Man traut uns Anhängern des neuen Weges nicht mehr. Deshalb treffen wir uns jetzt am ersten Tag der Woche hier. Passt doch zum Tag der Auferstehung, findest du nicht? Phoebe nickt. Auch diese Spannungen kennt sie aus ihrer Gemeinde. Die anderen kommen gleich. Sie freuen sich sicher, eine Schwester aus Korinth kennenzulernen. Wirst du uns den Brief vorlesen? Kenchrea, korrigiert Phoebe, leicht genervt. Und ja, ich werde lesen. Nach und nach trudeln etliche der Jesus-Nachfolger bei Priscilla und Aquila ein, darunter Witwen, die durch die Armenspeisungen auf die Gemeinde aufmerksam geworden waren. Sklaven, die von ihren Herren zu den erniedrigsten Drecksarbeiten gezwungen wurden. Prostituierte, die sich selbst für Ware halten und von anderen auch so behandelt werden. Soldaten, die mit blutigen Händen von diversen Schlachtfeldern zurückgekehrt sind. Fleißige Handwerker und Händler neben Menschen, die ihr Leben verzockt und verplempert haben. Einige von ihnen sind erst seit wenigen Wochen getauft. Sie alle haben nichts gemeinsam miteinander, außer diesem neuen Lebensraum, den sie nun miteinander betreten dürfen. Hier im Schein der Fackeln rücken sie näher zusammen. Vorsichtig, tastend und nicht selten mit vielen großen Fragen erkundigen sie miteinander, was es bedeutet, dem neuen Weg des Messias Jesus zu folgen. Phoebe stellt sich hinter den Tisch, sie bringt sich in Positur und sie beginnt zu lesen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zum Glauben, zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Phoebe hält inne. Diese Stelle hat sie ganz besonders fasziniert, als sie sie gehört hat. Und sie hat sich große Mühe gegeben, sie gebührend zu proklamieren. Sie blickt in die Runde und schaut in große Augen. Ihr habt Frieden, sagt sie fest. Nicht den Frieden, den Rom mit Schwertern sichert. Nicht den Frieden, den ein Kaiser verspricht. Frieden mit Gott. Ein junger Mann namens Markus runzelt die Stirn. Aber wie kann ich Frieden haben, wenn ich nicht kämpfe, fragt er. Und wenn ich immer wieder Fehler mache. Weißt du, ich war Soldat. Ich habe gekämpft, geraubt, vergewaltigt und gemordet. Manchmal kommen die Geister der Toten nachts und quälen mich. Was, wenn ich Fehler mache? Phoebe lächelt ihn an. Paulus schreibt doch nicht, weil ihr vollkommen seid. Er schreibt, weil ihr glaubt. Er schreibt, gerecht geworden. Das heißt, Gott hat euch angenommen. Nicht, weil ihr stark seid, sondern weil Christus in euch stark ist. Sie liest weiter. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was heißt rühmen? Fragt eine junge Sklavin namens Flavia. Rühmen heißt stolz sein auf etwas oder sich über etwas zu freuen, erklärt Phoebe. Und sie schaut sich um. Wir stehen in der Gnade wie in einem großen Raum der Freundlichkeit. Wir fallen nicht ständig heraus. Wir müssen nicht immer wieder eintreten. Wir stehen durch die Taufe in einem sicheren Raum. Darüber können wir uns freuen. Flavia schaut Phoebe mit großen Augen an. Wenn ich hier bin, dann spüre ich das. Dann liebe ich den Messias Jesus und möchte Gott loben und ihm folgen und seine Herrlichkeit sehen. Die Geschwister helfen mir sehr. Aber wenn ich zurück in mein Haus gehe, erniedrigen und demütigen mich meine Herrschaften. Sie wollen auch nicht, dass ich herkomme. Dann fällt es mir schwer, an Herrlichkeit zu glauben. Ein Murmeln geht durch die Menge. Erst jetzt fällt Phoebe auf, wie kompliziert all diese Worte sind für die Menschen, die hier vor ihr sitzen. Sie alle kennen Ausgrenzung und Denunziation. Viele von ihnen haben Angst. Manche kommen schon gar nicht mehr zu den wöchentlichen Zusammenkünften. Viele leiden unter Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Armut. Keiner von ihnen hat Macht oder Möglichkeit, Einfluss auf die Geschehnisse im Land oder in der Stadt zu nehmen. Und die Stadt ist voller Korruption und sozialer Probleme. Nach dem Weg des Messias Jesus zu leben, bedeutet, sich dem korrupten und ungerechten System des Römischen Reiches entgegenzusetzen. Deshalb geraten sie alle von Zeit zu Zeit in Schwierigkeiten. Sie werden des Aufruhrs und der seltsamsten Vergehen beschuldigt. Und häufig werden sie unangemessen hart bestraft. Es ist gefährlich genug, jüdisch zu sein in Rom jener Tage. Aber als Christianer, so das Schimpfwort für die jungen Christen, als Christianer zu gelten, kann lebensbedrohlich sein. Phoebe macht einen Schritt zur Seite. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Stille im Raum. Sie selbst ist noch ganz gerührt von diesen großen Worten und legt nach. Wisst ihr, Paulus verherrlicht das Leid nicht. Er kennt Gefängnisse von innen. Er kennt Hunger, Schläge und Spott. Aber er hat gelernt, Bedrängnis bringt Geduld. Geduld bringt Bewährung. Bewährung bringt Hoffnung. Sie hebt den Arm wie eine Chorleiterin und zeichnet mit dem Finger den Rhythmus dieser gewichtigen Worte nach. Tullius, der Handwerker, schüttelt traurig den Kopf. Mit der einen Hand, die nicht in einem dicken Verband steckt, greift er nach der seiner alten Mutter, die schlafend neben ihm an der Wand lehnt. »Nein, Phöbe aus Kenchrea«, sagt er, »Geduld verlangt mir meine Situation tagtäglich ab. Aber rühmen, das fällt mir schwer.« Da wird Phöbe klar, was das für eine Herausforderung ist, was Paulus hier schreibt, auch wenn er aus eigener Erfahrung schreiben kann. Es ist seine Art, mit dem Leid und mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Jemandem abzuverlangen, sich darüber zu freuen, wenn es ihm dreckig geht, das kommt dir plötzlich zynisch vor. Phöbe richtet sich noch einmal auf und liest den letzten Vers für diesen Abend. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ihre Stimme wird wärmer. Unsere Hoffnung beruht nicht auf unserer Kraft, sagt sie. Sie beruht auf Gottes Liebe. Und diese Liebe ist nicht fern, sie ist ausgegossen, ganz nah, wie Wasser in ein leeres Gefäß. Und das ist euer ganzes Leben. Ihr seid die Geliebten Gottes. Er straft euch nicht. Er prüft euch nicht. Ihr dürft euch sicher sein, dass Gott in jeder Situation nahe ist, weil seine Liebe alles durchdringt. Sie fragen und diskutieren noch ein Weilchen. Sie singen, sie beten. Zum Schluss brechen sie das Brot miteinander und empfangen den Segen. Dann verlassen die Geliebten Gottes nach und nach das kleine Haus in der überfüllten Gasse. Sie huschen unauffällig nach Hause, in ihre Werkstätten und Küchen, zu den grausamen Herrschaften, den misstrauischen Nachbarn, den Freiern, den hungrigen Kindern, den Albträumen. In dieser Nacht sitzt Phöbe noch lange wach in dem kleinen Verschlag, den Priscilla und Aquila ihr hergerichtet haben. Sie sitzt auf der Pritsche und schaut aus dem Fenster in die Dunkelheit. Sie denkt an die vielen Begegnungen mit den Geschwistern. Wie gern würde sie ihnen noch mehr helfen als mit diesen Worten. Sie muss daran denken, dass ihre Mutter immer Eier gekocht hat, wenn es in der Familie einen Trauerfall gab. Schau dir den Dotter an, hat die Mutter immer gesagt, wenn sie die Eier aufschnitt. Schau dir den Dotter an, er ist kreisrund wie die Trauer. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Und doch weiß ich, dass neues Leben daraus entstehen kann. Das war ihre Art, mit dem Leid und den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Eier kochen. Morgen muss Phöbe schon wieder weiterreisen. Für jetzt kann sie einfach nur vertrauen, dass Gott sich auch in Not und Schwierigkeiten entdecken lässt. Vertrauen, dass Gott am Leid der Geschwister mitleidet und dass er es beenden will, dass er Neues entstehen lassen will. Allen äußeren Widrigkeiten zum Trotz. Ihr Lieben, eine Geschichte, nur eine Geschichte von den jungen Christen im alten Rom. Natürlich habe ich hier ganz viel ausgeschmückt und dazu erfunden. Ich habe mir ganz viel ausgedacht. Es hat mir Spaß gemacht. Aber vieles ist auch wahr. Phöbe zum Beispiel ist keine Erfindung von mir, auch wenn ich mir sicher bin, dass viele von euch den Namen heute das erste Mal hören. Paulus erwähnt sie im 16. Kapitel seines Römerbriefes. Sie arbeitete mit ihm zusammen. Sie lebte in Kenchrea, einem Nachbarort von Korinth. Sie hat gepredigt und gelehrt. Sie hat vielen Menschen Schutz geboten, auch Paulus selbst. Und deshalb nimmt die Forschung heute an, dass sie nicht nur die erste Postbotin des Briefes war, sondern auch seine erste Auslegerin. So viel ist also wahr. Aber noch was anderes ist wahr. Das Leben als Christ ist kein eitel Sonnenschein und auch kein ständiges Zuckerschlecken. Das wissen wir alle und das war damals so und ist heute nicht anders. Wir alle müssen mit Verlusten klarkommen, mit Krankheiten, mit existenziellen Sorgen und mit inneren Nöten, mit Depressionen. Und die wenigsten freuen sich darüber. Die wenigsten sagen dann, Mensch, klasse, jetzt kann ich Geduld lernen, jetzt kann ich Bewährung lernen. Und mir geht es genauso wie Phoebe in der Geschichte. Ich empfinde es als zynisch, mich glücklich schätzen zu sollen, wenn es mir dreckig geht, wenn ich Schwierigkeiten habe. Und Geduld, ehrlich gesagt, habe ich persönlich auch nicht. Ich bin eher aus der Fraktion Jammern und Schwarzsehen. Leider. Und noch ein drittes ist wahr. Das Leben als Christ ist nicht ungefährlich. Heute nicht und ist es nie gewesen, auch wenn wir in unserer liberalen Demokratie die Religionsfreiheit als ein Menschenrecht zugesichert bekommen. Der heutige Sonntag hat den klingenden Namen Reminiscere und wir sollen uns erinnern an die Gnade und Güte Gottes. Und wir dürfen einander daran erinnern. Denn der Sonntag Reminiscere lädt uns dazu ein, besonders an die Christen zu denken, die durch ihren Glauben an Jesus Christus in Existenznöte geraten. Das christliche Hilfswerk Open Doors gibt an, dass es mehr als über 380 Millionen Christen sind, die wegen ihres Glaubens bedroht, ausgegrenzt, denunziert und diskriminiert werden. Syrien, Iran, Afghanistan, Somalia, Nordkorea, um nur einige der über 60 Länder zu nennen, in denen man als Christ und als Christin in wirklich schlimme Nöte kommen kann. Paulus' Worte vom Rühmen der Bedrängnisse, ja, die sind an diesem Tag eine echte Herausforderung. Vielleicht auch, was können wir tun? Was können wir tun? Vielleicht auch heute, wie Phoebe damals, vertrauen und einander daran erinnern, dass Gott sich auch der Not und der Schwierigkeiten annimmt, dass er sich oft gerade dann entdecken lässt. Vertrauen, dass Gott am Leid der Geschwister mitleidet und dass er Neues entstehen lassen möchte. Und dass er von Zeit zu Zeit uns dabei gebrauchen kann. Amen. Dann bitte ich euch zum Segen aufzustehen. Vater im Himmel, du versprichst uns deinen Frieden. Nicht den Frieden, den irgendeine Weltmacht mit oder ohne Atomwaffen sichern kann. Nicht den Frieden, den sich Herrscher um den Hals hängen wollen. Den Frieden, den du uns durch deinen Sohn Jesus Christus versprochen hast. Er umgibt uns wie ein großer Raum der Freundlichkeit, den wir betreten dürfen und den wir miteinander gestalten dürfen. Und wir wissen, dass das auch in Zeiten der Not gilt. Denn wir haben das erfahren und danken dir dafür, dass du uns liebst und diese Liebe immer wieder nah ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre und regiere eure Herzen in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.